Ich möchte gemeinsam mit euch einmal darüber nachdenken, in welcher Zeit wir als Menschen Gottes leben. Das heißt, wir wollen nicht selber diese Zeit erklären, sondern wir schauen die Heilige Schrift und schauen einmal, wie die Bibel für uns diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, erklärt. Nun, wenn wir die Schrift tatsächlich aufschlagen und nachlesen, dann finden wir eigentlich ganz klare Antworten in Bezug dazu, wie man die Zeit, in der wir leben, definieren soll. Gott selbst erklärt uns in seinem Wort die Realität, in der wir leben. Und auf der einen Seite beschreibt die Bibel unsere Zeit als eine solche, die erstens von geistlicher Blindheit und Verführung sich auszeichnet, nach 2. Korinther 4, Vers 4. 2. Korinther 4, Vers 4 sagt uns, dass die Zeit gekennzeichnet ist durch geistliche Blindheit und Verführung. Und wir schauen um uns herum und sagen, ja, die meisten Menschen, die verstehen nichts, ja, was Gott ihnen sagen will. Die lesen die Bibel zwar, manche lesen die Bibel zwar, aber sie glauben nicht, was sie dort lesen. Zweitens sagt uns die Heilige Schrift, dass das Zeitalter, in dem wir leben, von moralischer Verderbtheit gekennzeichnet ist. Römer 12, Vers 12. Und deshalb werden wir als Christen herausgefordert, uns oder unsere Sinne zu transformieren. Ja, uns nicht von der Welt mitreißen zu lassen in dieser moralischen Verdorbenheit, sondern wir müssen als transformierte Menschen in dieser Welt leben. Drittens sagt uns die Heilige Schrift, dass dieses Zeitalter, in dem wir uns befinden, ein Zeitalter der Vergänglichkeit ist. Nach 1. Korinther 7, Vers 31. Und wenn wir Galater 1, Vers 4 aufschlagen, dann sehen wir, dass diese Zeit einfach als böse erklärt wird. Das ist die Erklärung der Heiligen Schrift für die Zeit, in der wir leben. Und manche von euch werden vielleicht denken, oh, genauso hätte ich die Frage beantwortet, wie wir die Zeit definieren oder erklären, die heutige Zeit. Und das stimmt schon. Ja, was die Schrift sagt über die Zeit, in der wir leben. Wir schauen in unsere Kultur, wir schauen in unsere Gesellschaft, wir lesen die Zeitung, wir hören die Nachrichten in dem Fernsehen oder wo immer. Und wir sehen, Politiker sind korrupt, wir haben Kriege, wir haben Hungersnot und. Es kann deprimierend werden, es kann deprimierend für einen sein, all diese Realität zu erkennen. Aber das ist, was die Heilige Schrift uns eben auch sagt. Wir befinden uns eben in diesem Zeitalter der Vergänglichkeit und die Sünde natürlich korrumpiert, macht alles so ziemlich kaputt. Aber wie gesagt, das ist nur eine Seite, auf die uns die Heilige Schrift hinweist. Heute möchte ich mit uns von der anderen Seite oder auf die andere Seite hinweisen, auf die uns die Heilige Schrift auch hinweist. Und deshalb möchte ich mit uns diesen Text aus Lukas 4 lesen, und zwar Verse 14 bis 21. Und hören wir, wie Jesus selbst eigentlich die Zeit von seinem ersten Kommen bis zu seinem zweiten Kommen definiert oder erklärt. Ich lese mit uns den Text und dann werde ich einige Gedanken uns weitergeben. So 4 ab Vers 14 bis 21. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und man redete über ihn in den ganzen umliegenden Gegend. Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Dann kam er nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lehren. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch öffnete, fand er die Stelle, wo geschrieben stand: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen das Evangelium zu predigen. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzens heil zu machen, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, und Zerschlagenen in Freiheit zu entlassen und ein angenehmes Ja des Herrn auszurufen. Und als Jesus das Buch geschlossen hat, setzt er sich hin. Und die Augen aller Menschen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und er begann zu ihnen zu sagen, heute ist die Schrift vor euren Ohren erfüllt. Heute ist die Schrift vor euren Ohren erfüllt. Ich möchte ganz kurz zu dem Hintergrund dieses Textes etwas sagen. Jesus kommt hier in seine Heimatstadt. Er wuchs ja in Nazareth auf. Hier verbrachte er die meiste Zeit seines Lebens, seines irdischen Lebens. Hier kannte man ihn. Ja, man kannte seine Mutter, man kannte seine Geschwister und man dachte auch, dass man seinen Vater kennt. Eins sollte uns aber noch bewusst sein und das will ich für uns unterstreichen. Jesus kam nicht einfach so, sondern, wenn wir zurückgehen, er kam in der Kraft des Geistes. Das heißt, Jesus hat seinen Dienst schon angefangen. Die ganze Umgegend hat von ihm gehört. So, Jesus kam als jemand, der sehr angesehen war. Er war ein angesehener Lehrer und hier kommt er zurück in seine Heimatstadt. Und wir können uns vorstellen, wie die Nazarener oder die in Nazareth gelebt haben, doch aufgeregt gewesen sind, Jesus ihren, wie sagt man, Homeboy, ja, er ist einer von ihnen, der kommt zurück, der ist bekannt im ganzen Land und er wird uns nun in der Synagoge lehren. Vers 14 sagt, Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganze umliegende Gegend. Von ihm hat man gehört. Na klar, wenn jemand Wunder tut, wenn jemand so lehrt wie Jesus Christus, mit Sicherheit hat man von ihm gehört. Und er lehrte in ihren Synagogen. Es wird gesagt, und er wurde von allen gepriesen. Er wurde von allen gepriesen. So, er kommt nicht als ein Unbekannter, sondern als jemand, der schon eine bestimmte Popularität erreicht hat. Und wer weiß, vielleicht sind diejenigen, die in die Synagoge gegangen, als sich das rumgesprochen hat, dass Jesus kommt, vielleicht haben sie gedacht, oh, vielleicht wird er ein Wunder vor unseren Augen tun und das ist auch etwas Herrliches. Ja? So, das war also die Stimmung, die vorherrschte, als Jesus nach seiner Gewohnheit die Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth betrat und ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht wurde. Und das ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, er hat die Stelle nicht selbst aufgeschlagen. Für ihn wurde es war ja eine Rolle, die wurde aufgerollt und das wurde aufgerollt genau an dieser Stelle, Jesaja 61. Und Jesus nahm diesen Text und es ist auch kein Zufall, es ist interessant, wie Gott so genau führt. Gerade in diesem Moment musste genau diese Stelle gelesen werden, ja, die Prophetie des Jesaja. Und Jesus sagt, es erfüllt sich vor euren Augen oder vor euren Ohren, ja, was ihr hier liest. Jesus liest hier von dem angenehmen Jahr des Herrn. In manchen Übersetzungen, das heißt in der Neuen Genfer Übersetzung, steht das Jahr der Gnade, das Jahr der Gnade. Nun, was haben die Zuhörer, die ja Juden gewesen sind, verstanden, als sie diese Prophetie gehört haben aus Jesaja 61? Darauf will ich eingehen. Und wir wissen genau, was sie verstanden haben. Ich kann nicht alles erwähnen, aber ich will uns sagen, dass Jesaja 61 ganz klar zunächst einmal von dem Jubeljahr spricht. Seid ihr mit dem Jubeljahr vertraut? Ihr seid, nicht? Dem Volk Israel wurde ja befohlen, 7 Jahre oder nach 7 Jahren das Land einfach brach liegen zu lassen. Wie hat man das Jahr genannt? Das Sabbatjahr. Jede 7 Jahre sollte das Land Israel brach liegen und es sollte nicht gesät werden, es sollte nicht geerntet werden, es sollte nicht bebaut werden, gar nichts. Das Land sollte sich ausruhen. 7 mal 7, ja, also 7 Jahre, 7 Jahre, 7 Jahre, 7 Jahre, jedes 7. Jahr 7 mal 7 ist 49. Das 49. Jahr war auch ein Sabbatjahr. Man sollte das Land brach liegen lassen, nichts machen. Und dann kam das 50. Jahr. Und dieses 50. Jahr war das sogenannte Jubeljahr oder Halljahr. Und auch in diesem Jahr sollte man das Land brach liegen lassen, weder sehen noch ernten. Aber zu diesem Halljahr oder in diesem Halljahr ist noch mehr geschehen. Wir wissen, dass wenn zum Beispiel eine israelische Familie, eine jüdische Familie ihr Land verkauft hat, was eigentlich in der Familie bleiben sollte, das war die Absicht gewesen damals, dass in dem 50. Jahr dieses Land, man sollte auf gar keinen Fall, man sollte es nicht verkaufen, es sollte in der Familie bleiben. Aber wenn man in Not geraten ist, dann konnte man es verkaufen. So, im 50. Jahr war das so, dass derjenige, der es gekauft hat, dieses Land zurückgeben musste an die ursprüngliche Familie. Was eine Einrichtung, gewaltig. Oder, das war auch etwas, was Gott eingesetzt hat, wenn jemand zum Beispiel auch in Not gefallen ist, finanzielle Not gefallen ist, weil warum auch immer, und sich dann selbst als ein Knecht oder Sklaven verkauft hat. Hört sich für uns ganz komisch an. Wie kann man sich als Sklave für jemanden verkaufen? Das war die Einrichtung im Alten Testament. Du konntest dich als Sklave verkaufen, damit du dann die Schuld, die du hattest, ja, in irgendeiner Weise abzahlen konntest, dadurch, dass du als Sklave für jemanden gearbeitet hast. So, wenn du ein Sklave gewesen bist, weil du in Not gefallen bist, im 50. Jahr wurdest du freigesetzt. Außerordentlich. So, das 50. Jahr war das Jubeljahr oder das Jahr der Freisetzung. Und als ich darüber nachgedacht habe, man kann wirklich zu diesem 50. Jubeljahr oder Halljahr sagen, es war ein Reset. Ist euch das ein Begriff? Reset? Wo alles wieder zurückgesetzt worden ist, ja, wie es vorher war. Es war ein Jahr des Neuanfangs. Es war ein Jahr der Wiederherstellung für die ganze Nation Israel. So machen wir uns bewusst. Das hat das Volk sich nicht selbst ausgedacht. Weder das Sabbatjahr noch das Jubeljahr. Es war ein Befehl Gottes an sein Volk. So sollt ihr es machen. Das Jubeljahr, genauso wie das Sabbatjahr, war Gottes Absicht, Gottes Werk. Es war seine Idee. Es war sein Gebot an sein Volk. Und stellt euch das mal vor. Ich meine, wir können uns das heute überhaupt nicht vorstellen, aber für eine Gesellschaft, die abhängig ist vom Sehen und Ernten, 2 Jahre nichts machen, nicht sehen, noch ernten. Man konnte natürlich hingehen und für den täglichen Gebrauch irgendetwas pflücken, aber nicht mehr. Man durfte nicht ernten. Stellt euch vor, alle Schulden wurden erlassen. Alle Schulden, wenn ihr Schulden hattet, ja, im 50. Jahr wurdet ihr freigesetzt. Alle Knechte konnten freikommen, wenn sie wollten. Manche sind in der Sklaverei geblieben, interessanterweise. Und ein normal, logisch denkender Mensch würde sich denken, das geht nicht. Die ganze Ökonomie, die ganze Ordnung bricht doch zusammen. Und hier genau sehen wir doch den Hinweis auf das Vertrauen, das das Volk ihrem Gott gegenüber haben sollte. Wenn Gott sagt, mach das, Sabbatjahr, Jubeljahr, 2 Jahre, nicht sehen, nicht ernten, was fordert er von seinen Menschen? Etwas Unmögliches? Er fordert Vertrauen. Und in diesen 2 Jahren verspricht Gott dann auch, ich werde euch versorgen. So, wenn Gott sagt, macht das, ich werde für euch sorgen, das Einzige, was vom Volk erwartet wird, ist Vertrauen. So, die Segnungen des Jubeljahres wurden also frei empfangen, kann man sagen, ohne dass man irgendetwas dafür tun musste. Es sieht jedoch so aus, und vielleicht wisst ihr das auch, dass Israel weder die Sabbatjahre eingehalten hat, noch ein Jubeljahr. Wir wissen es nicht genau, aber alle Beweise sprechen dafür, dass weder ein Sabbatjahr noch ein Jubeljahr eingehalten worden ist und deshalb Israel in die Gefangenschaft gehen sollte, damit das Land seine Ruhe bekommt. Das ist, was die Heilige Schrift sagt. So, und nun kommen wir zurück in diese Synagoge, wo Jesus, Heimatsynagoge in Nazareth, wo Jesus die Passage liest, die vom Jubeljahr spricht, und er sagt: Heute ist dieses Wort erfüllt vor euren Ohren. Das ist nicht nur erstaunlich, was Jesus liest und aussagt, es ist auch verwirrend für die Menschen, die zugehört haben, die dabei gewesen sind. Schließlich war es höchstwahrscheinlich, wortwörtlich gesehen, kein Jubeljahr gewesen. So, was meint Jesus, wenn er sagt, es ist erfüllt vor euren Ohren? Und deshalb, ihr Lieben, und das ist, wie wir die Schrift interpretieren müssen, wenn wir manche Passagen lesen, wenn wir es wortwörtlich erklären können, dann sollen wir das wortwörtlich auch annehmen. Wenn wir das wortwörtlich nicht erklären können, dann können wir es vergeistlichen. Und das ist genau, was wir hier haben. Jesus, sprechend von dem Jubeljahr, spricht von dem geistlichen Jubeljahr, das er ausruft und das mit seinem Kommen angefangen hat. Und das will ich erklären. So, was bedeutet ein geistliches Jubeljahr? Es bedeutet, ihr Menschen, dass alle Menschen, wenn sie wollen, wenn sie vertrauen, dass sie ein geistlich gesehen ein Reset haben. Jeder Mensch lebt in Sünde. Verstehen wir? Und wir können aber ein Reset haben. Wir können wieder die Beziehung zu Gott haben durch Jesus Christus, wenn wir ihm vertrauen. Und das ist genau der Hinweis, der uns hier in den Worten des Herrn Jesus gegeben wird. Geistliches Jubeljahr bedeutet erstens, dass Gott für die Erlösung zuständig ist. Kein Mensch. Wir sehen das in dem Kommen des Erlösers Jesus Christus. Das konnte sich doch kein Mensch ausdenken. Das war allein die Idee Gottes gewesen, die Erlösung durch seinen Sohn Jesus Christus. Zweitens bedeutet es, dass die Vergebung der Sünden und die geistliche Segnungen desselben frei empfangen werden. Ja? Die Sündenvergebung, die Segnungen der Sündenvergebung werden frei empfangen, wenn wir glauben. Man kann sich diese nicht verdienen. Man muss Gott schon vertrauen. Kommen wir zurück zum Beginn unserer Predigt. Ich habe uns diese Frage gestellt, ja, wie ihr diese Zeit, in der wir leben, charakterisieren würdet. Und heute, gerade lesend diesen Text, und ich könnte noch manches dazu sagen, was sehr, sehr interessant ist, auch im Zusammenhang des Jubeljahres, was es noch meint, aber das würde dann den Zeitrahmen für uns sprengen. Aber wir haben gesehen, dass Jesus diese Zeit seines ersten Kommens, zwischen seinem ersten Kommen und seinem zweiten Kommen, als das angenehme Jahr des Herrn erklärt. Oh ja, wir sehen um uns herum all das Schlimme, wir sehen, was die Bibel dazu sagt, aber die zweite Seite, die andere Seite der Geschichte ist, dass wir in einem Gnadenjahr leben. Wie nennt man die Zeit heute auch? Die Gnadenzeit, in der wir leben. Warum nennen wir es Gnadenzeit? Die Möglichkeit ist noch da für Sündenvergebung. Wendet euch Jesus Christus zu im Glauben und dann erlebt ihr diesen Reset, Neubeginn. Ja? Die Zeit der Gnade für die Menschen durch Jesus Christus. Durch Jesus haben wir Erlösung. Durch Jesus haben wir Freiheit aus der Knechtschaft der Sünde. Und durch Jesus können wir, ich habe das folgende geschrieben, die Wiedererlangung des Eigentums erleben. Was meine ich damit? Wozu hat Gott uns gemacht als Menschen? Um Gemeinschaft mit ihm zu haben, oder? Es ist verloren gegangen durch die Sünde. Indem wir zu Jesus kommen, Jesus vertrauen, die Sündenvergebung erleben, erlangen wir wieder diese Beziehung zu Gott, dem Vater, zurück. Stellt euch mal vor. Gnadenjahr, Jubeljahr des Herrn. Welche wunderbare Verbindungen sehen wir ja, zwischen dem Jubeljahr und dem Jahr der Gnade, in dem wir erleben. So, wir sehen also diese wunderbaren Parallelen zwischen dem Jubeljahr für das Volk Israel und dem geistlichen Jubeljahr oder der Zeit der Gnade, in der wir uns gegenwärtig befinden. Und deshalb wollen wir uns ermutigen lassen, ihr Lieben. Wir wollen nicht auf das Negative schauen. Das Negative wird immer da sein. Jemand hat gesagt, die Welt ist und bleibt die Welt. Und das heißt verloren. Das heißt in Sünde. Es ist doch anders für uns als Kinder Gottes, die wir zu einer anderen Welt gehören, zu der geistlichen Realität. Und das muss unsere Perspektive sein. Ja? Wir leben im Gnadenjahr, die Möglichkeit der Sündenvergebung ist hier. Wir wollen uns einsetzen und von Gott gebrauchen lassen, damit andere Menschen das Licht des Evangeliums, die gute Nachricht hören von Jesus und zum Glauben kommen. So wollen wir uns gebrauchen lassen, mit unseren Gaben, die Gott uns gegeben hat. Wollen wir Instrumente des Herrn Jesus sein in diesem Gnadenjahr, das uns gegeben ist. Oder in dieser Gnadenzeit, sollte ich sagen. Amen.